In Thailand gibt es ja auch schon im Norden oben die Kaffeeplantagen, das ist richtig touristisch, da fahren permanent, da sind richtige Touristenmassen, die da sich die Farmen anschauen. Wenn es in Äthiopien auch passiert, dann traut sich da niemand, irgendwelche Kinder arbeiten zu lassen, weil das sieht man dann halt. Genau, also so sage ich, je offener, desto besser. Und nur wenn man nicht weiß, wo der Kaffee herkommt. Und das weiß ich oft bei Bio-Cafés nicht, das weiß ich oft bei Fairtrade-Cafés genauso nicht. Und dann kann natürlich im Hintergrund Schindluder getrieben werden, was wir nie erfahren. Ne? Und da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, was die reinen Siegel angeht.
Deswegen habt ihr die volle Transparenz.
Genau, wir versuchen es über die volle Transparenz. Auch wir können es nicht garantieren zu 1000%. Das Einzige, was wir machen können, wir können zumindest persönlich hinfahren und das anschauen.
Als ich das letzte Mal mit Florian Mayrhofer sprach, da kann ich mich noch gut an eine Aussage erinnern, und zwar, dass ein Freund gegenüber ihm gesagt hat, dass er verrückt ist und dass es sich meistens so von außen anfühlt, dass Florian einfach von einem Flugzeug runterspringt und nicht einmal weiß, ob er einen Fallschirm dabei hat und sich irgendwie versucht, selbst noch einen zu basteln. Und das hat er auch damals sehr ausführlich beschrieben, denn damals war eine sehr fordernde Zeit für ihn und für das Unternehmen. Florian hat eine Kaffeerösterei und die hat er vor 8 Jahren ins Leben gerufen. Die Marke heißt Unbound. Sein Ziel war es immer, eine Marke zu etablieren, eine wirkliche Lifestyle-Kaffeemarke, die wirklich begeistert und die auch total transparent ist. Und mittlerweile hat er einige Krisen überwunden. Es hat sich wieder viel getan. Es werden mehrere Tonnen Kaffee geröstet. Das alles zukünftig von Innsbruck aus. Es gibt mittlerweile auch einen Coffeeshop von Unbound, der wirklich die Philosophie und das Kaffeekonzept von Unbound präsentiert. Und wir sprechen auch im Gespräch über Bio und Fairtrade. Ja, warum man jetzt nicht unbedingt nur auf diese Zertifikate und auf diese Siegel schauen sollte. Und es ist ein spannendes Gespräch rund um das Thema Kaffee. Auch Matcha und verschiedene Geschmackssinne oder auch Kakao spielen eine Rolle im Gespräch. Und ich wünsche dir jetzt eine genussvolle Zeit mit dem Gespräch mit Florian Mayrhofer. Wir haben uns das letzte Mal Ende 2021 getroffen, Florian. Was gibt's Neues? Mittlerweile ist viel Zeit vergangen. Wie hat sich die Lage weiterentwickelt?
Ja, grüß euch selber, sagen wir alle miteinander. Ja, ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Auf der anderen Seite ist die Zeit extrem schnell vergangen, muss ich sagen. Aber ja, wir haben, wo fangen wir an? Also ja, wir haben uns einfach weiterentwickelt. Wir sind gewachsen. Wir haben die Corona-Krise überstanden. Wir haben jetzt einen neuen Standort gefunden. Wir haben seitdem zwei Coffeeshops aufgemacht. Ja. Das ist so ganz grob mal, ist eigentlich einiges passiert, ja.
Es war ja damals Ende 2021 so, dass da haben wir darüber gesprochen, es war jetzt gerade in Lebensmittelgeschäften wie zum Beispiel Billa Plus, M-Preis. Dann ist natürlich auch 2022 die Energiekrise gekommen. Wie hat sich das damals auf die Rösterei oder auf Kaffee generell ausgewirkt?
Also ich glaube, 2021 sind wir in den M-Preis erst reinkommen. Das war das Projekt erst, das war in Planung, glaube ich. Das hat dann gut funktioniert, das funktioniert auch bis heute gut. Genau, dann sind natürlich noch Loch- und Lockdowns daherkommen, was für uns, wir haben eigentlich vor Corona 90% des Umsatzes in der Gastronomie gemacht. Jetzt waren in die Lockdowns natürlich alle Gastronomen geschlossen, zwischendrin war es auch schwierig. Das ist natürlich extrem schwierige Zeit. Wir haben auch keine Förderungen, sind aus allen Fördertöpfen rausgefallen am Ende. Also wir haben dann wirklich keinerlei Unterstützung vom Staat gekriegt für die Corona-Zeit. Als junge Firma muss man sich mal vorstellen, wir haben ja die Gewinne gemacht. Also wir haben gegründet 2 Jahre vor Corona und dann ist Corona gekommen und haben da aus eigener Kraft das durchstehen müssen. Also da haben wir mal wirklich gelernt, wie man effizient arbeitet. In dieser Zeit auch eben diese Supermarktketten beziehungsweise die Einzelhandelsgeschäften, dass der Fokus mehr darauf gelegt wird, beziehungsweise wir haben uns wollen und müssen natürlich auch einfach erweitern. Nur die Gastronomie ist einfach zu wenig, ist einfach nicht krisensicher und dadurch sind wir in den M-Preis reinkommen, Billa, und jetzt mittlerweile sind wir auch in ein paar ausgewählten Spargeschäften zu finden. Genau. Energiekrise hast du angesprochen. Ja, das ist dann noch on top gekommen. Wir haben dann natürlich einen riesen Schuldenberg angehäuft, um zu überleben, obwohl das Konzept gut gelaufen ist grundsätzlich. Also es ist ja immer gut gelaufen bei uns, das ist der Vorteil. Das war der Grund, warum wir das eigentlich alles gut überstanden haben. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt in der Zwischenzeit, das man natürlich im Nachhinein zurückzahlen muss. Anstatt dass man weiter wächst, muss man halt schauen, dass man am Leben bleibt und die ganzen Kredite, was man aufnehmen hat müssen, um zu überleben, einfach zurückzahlen. Ja, und dann haben wir das alles so geregelt, dass wir sagen, okay, wir haben das Gefühl, dass das alles funktioniert, und dann steigen die Gaspreise. Ukraine-Krieg, wir löschen mit Gas, das ist momentan noch die einzige Möglichkeit. Und ja, plötzlich steigen die Energiekosten enorm, und natürlich dann auch die Rohkaffeepreise sind zu der Zeit dann extrem gestiegen. Wir haben momentan 5-mal so hohe Rohkaffeekosten wie vor Corona. Genau, auch das müssen wir natürlich buchfahren, weil wenn man das mal ausgerechnet, wenn wir mit derselben Marge den Kaffee verkaufen würden wie vor Corona, dann würde der billigste Kaffee 100 Euro kosten, das Kilo. Ja, würde kein Mensch zahlen, oder? Also das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, auch da schlucken wir das meiste und versuchen das meiste selber auf, ja, sozusagen abzuwickeln und die Kosten zu verteilen, beziehungsweise effizient durch Effizienz und Wachstum eigentlich im Prinzip das Ganze auszugleichen. Und ja, wir haben bisher jetzt alles durchgestanden. Und ich würde jetzt mal von uns behaupten, dass wir sehr krisensicher sind. Also jetzt kann, ich weiß nicht, was Neues daherkommen will oder soll. Man weiß es momentan nicht. Aber ich glaube, dass wir ganz gut wissen, wie man durch Krisenkurs durchstartet jetzt. Ja.
Rettend war dann eigentlich der Einzelhandel, oder? Wenn ich es richtig rausgehört habe in der Zeit.
Retten, würde jetzt gar nicht sagen, was es die Rettung war. Es war eine Rettung, also eine Rettung. Ich meine, die Erstbestellung vom Empire war natürlich eine ganz gute Geschichte. Das war ein ganz guter Umsatz jetzt mal am Anfang. Aber es sind schon viele Sachen gewesen, die es gefettet haben. Also man kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was es im Endeffekt wirklich war. Wir haben dann natürlich noch einmal einen Kredit gekriegt von einer anderen Bank, wo wir lange gekämpft haben dafür. Das kann man auch sagen, war die Rettung, weil sonst wäre uns das Geld ausgegangen. Wir haben ja in der Gastronomie einfach dann auch, wo der Lockdown vorbei war, haben wir dann im Endeffekt doch deutlich mehr Kunden gehabt wie davor, weil wir halt während dem Lockdown schon verkauft haben und versucht haben, einfach Neukunden zu generieren. Das heißt, der Umsatz ist dann verspätet dann daherkommen. Also es gibt dann schon viele, viele Rettungsanker, wo ich sage im Nachhinein, das hat uns zusammen den Arsch gerettet, wie gesagt. Ja.
Wie wird jetzt der Kaffee gekauft? Hauptsächlich über den Einzelhandel oder online oder über das Geschäft? Oder?
Gastronomie ist immer noch eine der größten Sparten. Was immer mehr wird, ist Office und Büros. Das ist eigentlich so eine Sparte, wo wir sagen, da wollen wir am meisten wachsen, weil jedes Büro mit 30 Mitarbeitern trinkt teilweise mehr Kaffee wie ein kleines Kaffeehaus. Das heißt, in dem Bereich noch mehr. Und dann ist der Online-Shop jetzt auch ganz stark gewachsen in letzter Zeit und der Einzelhandel und die Events, was wir auch machen. Also wir sind ja bei vielen Events vertreten mit unserem Coffee-Bike, Kaffeeradl, wo man Kaffee kaufen kann, verkosten kann. Wir werden gebucht von Firmen für Veranstaltungen, dass wir dort einen Kaffeeservice machen. Mittlerweile sind wir so breit aufgestellt, dass ich sage, es ist Gastronomie schon noch der größte Teil, aber es ist schon mittlerweile so aufgeteilt, dass ich sage, also wir sind, wenn eine Seite wirklich brechen würde, wäre man diesmal nicht mehr so abhängig davon, sozusagen.
Wie ist jetzt eigentlich derzeit, sag jetzt mal, das Konzept grundsätzlich von Anbauen, weil ihr wart ja immer so Living Life Unbound und das war ja quasi so die Marken-DNA, dann war das ja ein sehr spezieller Kaffee oder sehr spezielle Rüstungen auch. Ist das nach wie vor so?
Also wir haben alles, wir haben immer schon alles gehabt im Prinzip. Living Life Unbound, wie du sagst, das war so ein bisschen die Grundidee, es war auch im Logo drin am Anfang. Da geht es einfach darum, offen zu sein, offen für Neues zu sein, offen für anderes zu sein. Auch wir haben nichts dagegen, wenn man den klassischen italienischen Espresso am liebsten mag, den haben wir auch. Aber wir haben auch gar nichts dagegen, wenn man den richtig coolen, fruchtigen Specialty-Coffee von der Farm XY aus Äthiopien, aus Kenia, was auch immer, die und die Preise gewonnen haben. Anbauhöhe, 1800 Meter, Region, Afarara und. Also man kann da wirklich eine Freakshow draus machen. Und das freut uns natürlich, wenn jemand das auch versteht, diese Qualität dann auch versteht, auch dann bei uns kauft. Wir selber lieben das ja natürlich, also wir düfteln ja da extrem herum. Aber trotz allem sind wir so offen, eben, dass wir sagen, wir wollen aber auch den klassischen Kaffeemarkt bedienen, auf einer sehr, sehr hohen Qualitätsstufe. Aber trotzdem soll der klassische italienische Kaffeetrinker auch bei uns einen sehr, sehr guten Espresso kriegen.
war ja auch immer die Transparenz wichtig, dass man es zurückverfolgbar bis zur Farm, habt ihr immer gesagt. War das einmal dann auch gedacht, dass man das vielleicht fallen lässt, weil genau in Krisenzeiten oder ist ja genau das die große Schwierigkeit, Fairtrade, Nachhaltigkeit, hohe Kosten etc. War da einmal der Gedanke da, okay, vielleicht das wegfallen zu lassen, um einen günstigen Kaffee auch anbieten zu können?
Definitiv. Muss man sich überlegen in solchen Zeiten. Ja, wir haben es überlegt, wir haben es dagegen entschieden. Wir bleiben dabei, dass alle unsere Kaffees rückverfolgbar bis zur Farm sind. Wir waren auch ganz viel auf Farmbesuch, wo es dann wieder gegangen ist. Also wir haben ja auch in Äthiopien Farmen angeschaut, wir haben in Brasilien Farmen angeschaut, Costa Rica, Panama, Ruanda, Uganda. Also wir waren jetzt wirklich schon bei fast, oder ich sage mal bei zwei Drittel aller unserer Kaffeesorten waren wir bei den Farmen vor Ort. Und haben uns das direkt angeschaut. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist halt auch ein bisschen der Grund, warum ich die Firma gegründet habe. Das wollte ich einfach nicht weglassen, weil das ist einfach die Basis. Das ist erstens das, was uns abhebt von jeglicher Konkurrenz. Also das macht fast niemand so in dem Ausmaß. Vor allem auch so, dass man das online direkt verfolgen kann mit QR-Codes, direkt auf der Website, mit Google Maps-Koordinaten, wo die Farmen sind. Also das hebt uns einfach von allen anderen ab. Nicht nur vom Geschmack her, sondern eben auch von dem. Und das ist ja das, wo wir dahinter stehen. Also nicht nur ich als Gründer und der Alois als Co-Founder, sondern das ganze Team. Die lieben das, die sind ja selber bei den Farmen auch vor Ort gewesen. Also es ist nicht so, dass ich das alles gemacht habe. Es waren ja zum Teil meine Mitarbeiter auch bei den Farmen, haben dort Fotos, Videos gemacht, haben sich das angeschaut. Und das leben wir einfach und das wollten wir einfach nicht so einfach so, weil jetzt gerade Friese ist, weglassen. Genau.
Weil du vorhin gesagt hast, Wachstum und natürlich, es waren ja Krisenzeiten und eigentlich ist das Problem, wenn man mehr Kaffee verkauft, muss man ja mehr Kaffee wieder einkaufen, man muss ja mehr produzieren. Wann wird eigentlich eine Kaffeerösterei profitabel? Weil ich glaube, das ist ja eigentlich so die Schwierigkeit, je mehr man verkauft, desto mehr muss man einkaufen, desto mehr Personal, desto mehr Maschinen, desto mehr Laufzeit. Das ist ja eigentlich total schwierig abzuschätzen, oder?
Man kann es schon kalkulieren. Ich habe natürlich am Anfang vor der Gründung eine riesen Excel-Kalkulation gemacht. Die glaube ich gar nicht falsch war grundsätzlich, nur habe ich halt einfach keine Corona-Krise eingerechnet, ich habe keinen Krieg in Europa eingerechnet, ich habe keine Energiekrise eingerechnet. Ich sage mal, man kann das schon ganz gut ausrechnen und wir wären schon längst profitabel bei der Größe, was wir jetzt haben. Wir tun uns deswegen noch ein bisschen schwer, also wir sind jetzt profitabel, es läuft auch sehr gut, aber jetzt, ich sage mal, wir verdienen noch keine Millionen, also wir sind jetzt leicht im Plus, aber für das, wie viel Arbeit, wie viel Motivation, wie viel Stress wir reingesteckt haben in die Firma die letzten Jahre, muss ich sagen, wir sind froh, dass es uns so gibt, wie es uns gibt, wir entwickeln uns gut weiter, das ist super, aber was schon fehlt und was natürlich schön wäre, wenn wir uns mal so richtig gute Gehälter auszahlen können, das ist leider noch nicht der Fall. Ist aber auch nicht der Grund, warum wir die Firma gegründet haben, muss ich sagen. Das sind andere Gründe eben, wie schon gesagt. Aber ich sage mal, irgendwann war es natürlich schon auch fein, wenn man ein bisschen Geld verdient, beziehungsweise ein bisschen mehr Geld verdient. Also von dem her. Ich sage mal so, wenn jetzt die Kaffeepreise vielleicht einmal ein bisschen fallen würden, wir kriegen jetzt dann einen neuen Standort in Innsbruck, wir kriegen dann auch neue Produktionsanlagen. Das heißt, wir werden immer effizienter, wir werden immer besser, wenn wir mit der neuen Anlage können wir mit demselben Personalbestand im Prinzip das Vierfache produzieren. Das heißt, allein deswegen wird es schon immer besser werden. Und da sieht man wieder die Skaleneffekte im Prinzip. Je größer man wird, desto leichter ist es, profitabel zu werden. Was natürlich sehr gefährlich ist, weil auf der anderen Seite du brauchst die Liquidität, das Geld, um diese Größe zu erreichen. Und da sind wir gerade in diesen Zwiespalt sozusagen, wie viel dürfen wir wachsen, wie viel können wir wachsen und wie viel wollen wir wachsen im Prinzip. Und ja, genau. Wir sehen aber das Ganze sehr, sehr positiv für die Zukunft. Vor allem mit dem, was es jetzt alles ergibt, mit dem Coffeeshop in Innsbruck auch und mit der neuen Rösterei in Innsbruck. Da haben wir schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das in die richtige Richtung geht.
Was muss passieren, dass die Kaffeepreise wieder sinken?
Also der Hauptgrund wird angegeben, Umwelt. Klimawerbung, das heißt Klimawerbung einbremsen, wird in der nächsten Zeit jetzt wahrscheinlich, also davon kann man jetzt mal nicht ausgehen, ich bin zwar ein sehr positiver Mensch, aber dass es so schnell jetzt umgesetzt wird, glaube ich nicht ganz. Was aber trotzdem noch dahinter steckt, der Kaffee Eis ist ein Börsenpreis. Das heißt, der Grundpreis, auch obwohl wir direkt bei den Farmen einkaufen, ist natürlich immer so, dass der Farmer selber auch sich den Börsenpreis anschaut und sagt, hey Flo, sorry, aber der Kaffeepreis in Brasilien ist generell bei 10 Euro das Kilo, Rohkaffeepreis jetzt. Ich kann dann den Kaffee, wir haben viel bessere Qualität, ich habe es direkt bei uns ein, ich kann da dann nicht mehr weniger als 12 Euro geben oder was auch immer, als Beispiel jetzt. Gell. Deswegen ist immer natürlich immer abhängig von dem Börsenpreis. Der Börsenpreis ist sehr, sehr, sehr komplex, immer noch komplexer, weil da extrem viele Spekulanten dahinter stecken. Das heißt, man weiß nie genau, wie viel ist jetzt wirklich Klimawärmung, wie viel ist in den letzten Jahren oder wie wenig Kaffee ist wirklich produziert worden. Sie sagen ja immer, dass die Lager leer sind, dass Brasilien vor allem 3-4 Jahre gehabt hat mit schlechten Ernten. Das heißt, die haben keine Lager mehr, zum die Anfragemengen abzupuffern. Und somit ist der Preis tatsächlich ehrlich hoch wahrscheinlich. Aber wie viele Spekulanten wieder da drauf sind, die einfach nur Geld verdienen wollen an der Börse, die den dann künstlich noch einmal hochtreiben, das weiß kein Mensch so genau. Das heißt, es könnte sein, dass da trotzdem die Nachfrage steigt, weil China und der asiatische Raum einfach immer mehr Kaffee trinkt. Obwohl es immer schwieriger wird, mehr Kaffee anzubauen in der Welt, könnte es trotz allem sein, dass der Kaffeepreis auch wieder leicht fällt. Er wird nie mehr wieder dorthin kommen, wo er war. Also Kaffee wird nie mehr wieder ein billiges Produkt sein, das man sich einfach um 10 Euro das Kilo im Supermarkt kaufen kann. Aber es wird, also wir glauben schon, dass es sich wirklich stabilisiert irgendwann wieder. Das ist wie Rohkaffee, also die Rohstoffpreise in der Welt werden sich hoffentlich wieder ein bisschen stabilisieren, man weiß noch nicht wann.
Kann es sein, dass der Kaffeekonsum zurückgeht und man mehr dafür das Augenmerk mehr auf qualitativ guten Kaffee legt? Also ist das vielleicht der Trend, was in Zukunft noch kommen kann? Oder ist es halt einfach reine Konsumation, die was derzeit stattfindet und da in Zukunft noch weiterhin stattfinden wird?
Also es dreht sich. Also das ist ja unsere Mission. Wir wollen den Leuten zeigen, dass Kaffee mehr ist als einfach nur Kaffee als einfach nur Getränk zum Wachmen. Kaffee ist geschmacklich unheimlich vielfältig, unheimlich komplex. Einfach, wenn man quasi mit Kaffee beschäftigt, dann ist das ein total spannendes Thema. Das ist wie beim Wein. Und es funktioniert auch in Tirol mittlerweile. Ich glaube, nicht nur durch uns, sondern auch durch unsere Mitbewerber und Leute, die Schulungen machen. Glaube ich, dass das Bewusstsein immer besser wird und immer größer wird für gute Qualität, für hochwertige Qualität, für nachhaltige Produktion. Das ist auch ein globaler Trend, der sicher anhalten wird. Ich glaube aber nicht, dass grundsätzlich die Masse deswegen sinkt. Also ich glaube, dass sich das ein bisschen auseinander dividiert. Die Masse wird es immer geben, die Masse wird auch immer größer. Vor allem, wie gesagt, wenn die Asiaten anfangen, richtig Kaffee trinken, das ja eigentlich ein Teetrinkerland ist, die aber jetzt drauf kommen, dass Kaffee eben richtig cool sein kann. Und deswegen wird die Masse einfach immer auch steigen. Unsere Hoffnung ist halt einfach, dass es schneller die Leute guten, hochwertigen, nachhaltigen Kaffee kaufen wollen.
Was sagst du zum Matcha-Trend?
Ja, wir machen ihn tatsächlich mit. Wir wehren uns nicht dagegen. Wir haben in unseren Coffeeshops auch den Matcha dabei. Wir sind kein Matcha-Spezialitäten-Laden. Matcha ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr hochwertiges Getränk. Also auch da, wie beim Kaffee auch, also Matcha hat Jahrtausende alte Traditionen in Japan. Es gibt Matcha-Meditationen, wie auch immer. Also es ist eine total coole Sache eigentlich. Durch Social Media und durch gewisse Trends hat sich das halt jetzt momentan in so eine Richtung verlagert, dass das halt immer mit Strawberry-Matcha-Latte mit Erdbeer, mit viel Milch mixt werden muss. Fast niemand trinkt den Matcha als Tee, wie es eigentlich gehört. Wir haben zum Beispiel in unserem Coffeeshop, wir bieten Matcha-Tee an. Steht auf der Karte, nimmt niemand. Ich trinke daheim, wenn ich Matcha trinke, ich trinke das gern. Wir haben einen sehr, sehr hochwertigen Matcha direkt von der Farm aus Japan auch. Ich trinke das extrem gern als Tee und genieße das auch gern. Aber warum muss es dann immer so durch Instagram, durch die Bilder und so weiter halt so verfälscht werden, dass es am Ende nur ein süßes Getränk ist? Wir haben einen Matcha-Latte jetzt wieder süßer gemacht bei uns, weil die Leute bei uns den richtig süß haben wollen. Also die wollen es nicht, dass der natürlich schmeckt.
Schmeckt er ein bisschen nach Gras, also die, oder? Also würde ich es jetzt beschreiben. Also,
ja, was Alge, Gras, Umami-Geschmack. Also ich habe immer schwer mit dem Umami-Geschmack, weil man hatte im Westen gar nicht lange eigentlich Umami, da gibt es ja die vier Geschmackssorten oder fünf. Salzig, sauer, bitter und süß. Und Umami. Und Umami hat man im Westen lang geglaubt, das gibt's nicht. Und jetzt weiß man mittlerweile, kommt man auch im Westen drauf, dass es den auf jeden Fall gibt. Und es war aber für uns im Westen ist es sehr, sehr schwer zu beschreiben, was Umami jetzt ist. Und seit ich Matcha so pur probiert habe, verstehe ich Umami als Geschmacksrichtung. Das ist so eine Mischung aus Pilzen, angebratenen Fleisch, Algen, Sojasauce zum Beispiel. Und wenn du dann einen richtig guten Matcha trinkst, dann verbindet das alles. Dann versteht man auf einmal, okay, Umami, das ist Umami. Das ist eigentlich total spannend. Und wie gesagt, ich finde das total cool. Ich finde es total cool, dass es bekannt wird und dass Matcha auch grundsätzlich gutes Getränk ist. Aber der Trend, mit dem tue ich mich selber ein bisschen haut, weil es halt einfach die Qualität wieder in die Masse bringt und einfach das Ganze verfälscht mit süß und Erdbeer, gesüßte Erdbeer, chemisch verarbeitet und so weiter und so fort. Also da ist nicht mehr viel Natur dabei und auch nichts mehr Gesundes, was viele leider glauben. Also es ist nicht gesund, es ist gesund, einen Matcha-Tee zu trinken, aber es ist sicher nicht gesund, einen Strawberry-Matcha-Latte mit viel Zucker und so weiter zu trinken.
Der Hype ist eigentlich dann, wenn ich es richtig verstanden habe, durch Social Media, durch Instagram und so weiter entstanden, oder? Also es gibt jetzt keine andere Trendwurzel sozusagen, wo das entstanden ist.
Ich weiß es nicht ganz genau. Also so wie ich das mitgekriegt habe, ja. Zumindest zu uns im Westen. Ich meine, in Japan ist das ja immer schon ein gehyptes Getränk gewesen. So wie uns der Kaffee. So wie in China der Tee. Dass das jetzt so zu uns kommt, ist vermutlich, glaube ich, schon mit Social Media. Ja. Genau. Was wir zum Beispiel im Coffeeshop auch haben, will ich kurz erwähnen. Wir haben jetzt einen zeremoniellen Kakao aus Peru zum Beispiel. Das ist das Pendant dazu eigentlich in Mittel- und Südamerika. Da trinkt man keinen Tee, sondern trinkt man halt die Schokolade. Und es ist ein reiner Kakao, gewonnen aus der Kakaobohne, geröstet und verarbeitet und nicht sozusagen industriell verarbeitet, wie es halt zu 99,9% aller Schokoladen bei uns ist. Auch die dunklen Schokoladen von gewissen Marken sind immer industriell verarbeitet. Und auch da ist total cool, einfach die echte Kakaobohne mal zu genießen. Schmeckt total spannend, schmeckt sehr, sehr bitter, schmeckt wirklich anders. Und die gibt es bei uns jetzt in einer gesüßten Variante mit Rabensirup, einfach weil das, glaube ich, für die Leute auch zu schwierig ist. Aber es gibt auch sozusagen mehr oder weniger pur zu trinken. Und auch da gibt es Zeremonien, wieder Kakaozeremonien und so. Also also so kommt man vom Tee zur Schokolade. Vielleicht lösen wir mal einen Trend in Österreich aus, also dass auch der Kakao ein sehr, sehr cooles, spannendes Getränk sein kann.
Das ist jetzt schon öfters den Coffeeshop angesprochen. Ich würde es jetzt mal mit einer Anekdote versuchen zu verknüpfen, weil du hast im letzten Gespräch ja gesagt, dass ein Bekannter gegenüber dir gesagt hat, Florian, du bist verrückt. Bei dir ist irgendwie so dein Unternehmertum, dass du im Hubschrauber bist und runterspringst, einen Fallschirmsprung machst und dir dazwischen irgendwie mal überlegst, habe ich überhaupt einen Fallschirm und soll ich mal irgendwie am basteln? Also du warst ja schon immer sehr risikobereit. Würdest du sagen, das hast du abgelegt, weil du hast jetzt doch nur zusätzlich zu deinem Kerngeschäft, würde ich sagen, ein Coffeeshop nur zusätzlich. War das wieder mit viel Risiko verbunden? Würdest du sagen, du bist ein bisschen risikoscheuer geworden oder immer nur sehr mutig und hast keine Angst vor Risiken?
Beides. Also ich kann mich noch erinnern an den Spruch, ja, der hat sich bei mir sehr eingeprägt. Ich glaube, meine Grundeinstellung ist es immer noch. Also ich glaube, einfach einmal reinstarten und probieren. Definitiv. Vielleicht hat sich jetzt geändert, dass ich jetzt nicht ohne Fallschirm rausspringe oder mir dann erst überlege, ob ich einen Fallschirm dabei habe, sondern vielleicht davor schon den Fallschirm mitnehme. Also ich bin vielleicht einfach jetzt auch eine Nummer überlegter. Ich habe einfach mehr Erfahrung, was Business angeht, mehr Lebenserfahrung. Ja, also das spielt auf jeden Fall mit rein. Ich weiß einfach, wenn ich was mache, weiß ich auch mittlerweile, ob es funktioniert und probiere es nicht einfach nur. Aber das kann man am Anfang auch nicht wissen. Also wenn man noch nie was geradet hat, vor 8 Jahren, als junger Bauer, Kaffee ist cool, passt, machen wir mal was, aber woher soll ich denn wissen? Also mittlerweile beim Coffeeshop, das ist das Zweite, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und das, man sieht das jetzt auch. Also das ist natürlich ganz was anderes. Das ist das eine und das andere ist, also überlegt da einfach und man wird ein bisschen müder, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht nicht vorsichtiger, aber man wird müder. Und das Letzte, was ich jetzt noch wollte, ich habe jetzt auch ein Kind gekriegt, zufällig zur gleichen Zeit, wie der Coffeeshop eröffnet worden ist. Das heißt, ich war jetzt natürlich schon auch ein bisschen, ich wollte jetzt einfach nicht noch einmal ein Projekt, wo ich durch Krisen durchstarten muss. Also das, da bin ich einfach schon ein bisschen müde und habe ein bisschen Schnauze voll, weil es könnte ja auch anders gehen. Und genau, und auch deswegen überlegt man sich so ein bisschen genauer, was man jetzt macht und wer man es macht, wie.
Vielleicht darf ich das zu ergänzen, zu sagen, also das Kind ist ja tatsächlich am Tag der Eröffnung ja geboren worden eigentlich. Also
so. Die Geburt ist losgegangen, ja, also zum Tag ist sie dann da gewesen, ja.
Was ist das Konzept von Coffee Shop? Also wie würdest du das beschreiben? Weil man muss ja eine Strategie verfolgen, man muss ja eine Ausrichtung wählen.
Mhm. Also grundsätzlich, es war ja schon vor 10 Jahren, wo ich die ersten Überlegungen gehabt habe, wollte ich eigentlich in Innsbruck ein Kaffeehaus, ein Coffeeshop mit einer Shop-Rösterei machen. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Wir sind dann nach Wattens gegangen, weil erstens damals der Standard in Wattens cool war, was jetzt nicht mehr so ist. Aber wir wollten ja immer schon ein bisschen den Schritt nach Innsbruck wagen. Und wir wissen, dass unsere Hauptkundengruppe in Innsbruck ist und dass eine coole Lifestyle-Marke einfach nicht in Wattens sein kann, sondern in Innsbruck einfach sein muss. In der Hauptstadt sein muss, am besten eigentlich in Wien oder in München, in einer größeren Stadt. Also je größer die Stadt, desto einfacher hat man es in so einem Bereich. Und Innsbruck ist jetzt einfach auch so weit, dass Innsbruck Specialty Coffee auch versteht. Und somit haben wir einfach gesagt, wir wollen einen Coffeeshop mit Selbstbedienung. Wir wollen höchstmögliche Qualität von der Produkte anbieten dort. Und wir haben zwar nicht wenig Produkte, aber trotz allem muss einfach der ganze Prozess dahinter, wie wir die Produkte machen, wie wir es vorbereiten, muss möglichst simpel und einfach sein. Und genau, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Es ist, glaube ich, ein cooler Lifestyle-Laden geworden. Die Leute lieben es. Also wir sind auch jeden Tag bummvoll. Hat jetzt echt einmal richtig gut funktioniert. Und wir können jetzt endlich vermitteln, was wir immer vermitteln wollten. Wir können ein Cold Brew anbieten. Wir können verschiedene Sorten Kaffee anbieten. Wir können einfach unser Kaffeekonzept so präsentieren, wie wir es eigentlich immer schon präsentieren wollten. Was natürlich von Wattens aus, wenn man keinen eigenen Coffeeshop in Innsbruck hat, einfach schwieriger ist. Weil nur online kannst du sehr viel vermitteln, aber wer nimmt sich schon wirklich einmal eine halbe Stunde Zeit und schaut sich die Website wirklich bewusst an und was wir damit aussagen wollen. Also es macht wahrscheinlich fast niemand. In einem Coffeeshop kann man das viel besser vermitteln. Und genau, da haben wir ganz, ganz gut erreicht, das Ziel. Ja.
Ist da eine Expansion geplant, dass es mehrere anbauende Coffeeshops gibt?
Also ist jetzt kein Gedanke dahinter, dass wir ein Franchise machen oder das irgendwie als weltweite Kette aufziehen, derweil einmal. Auch da wieder dem geschuldet, dass ich ein bisschen vorsichtiger, dass ich ein bisschen mehr darüber nachdenke. Nächstes Projekt ist einfach der Umzug von der Rösterei nach Innsbruck, in die Rosau. Da haben wir einen ganz coolen Standort gefunden, haben wir eine Halle mit 1000 Quadratmeter und auch dort wollen wir wahrscheinlich einen kleinen Coffeeshop mit reinmachen, mit demselben Konzept. Und das ist einmal so, wie ich sage mal, die nächsten, ja, also wir starten jetzt den Umzug mit Ende des Jahres und Coffeeshop und neue Rösterei, neue Produktionsanlagen und so weiter wird es dann einfach den Monat darauf realisiert werden und ja, das sind einmal so die nächsten, das nächste Projekt fürs nächste halbe Jahr und dann schauen wir weiter.
Wie viel Tonnen Kaffee produziert ihr mittlerweile?
Wir produzieren mittlerweile 65 Tonnen. Ja, muss man sich überlegen, mit einer 15-Kilo-Maschine. Das heißt, bei 15 Kilo haben wir Gewichtsverlust. Es kommen am Ende 12,7 Kilo aus der Röstdommel gerösteten Kaffee. Und genau, da haben wir einiges an Chargen zu rösten sozusagen. Also die Maschine läuft momentan wirklich 4-5 Tage die Woche komplett durch. Ist eigentlich gar nicht ausgelegt dafür. Also, naja, schon, sie ist schon eine professionelle Maschine natürlich, aber es gibt sehr, sehr wenige Röster, die diese Menge mit der kleinen Maschine rösten. Also, das muss man schon einmal festhalten. Also, wenn man das bei unserem Röstmaschinenhersteller einmal so sagt, der sagt, wow, das ist schon eine große Menge. Wie gesagt, die Maschine hebt das gut aus, das ist überhaupt kein Problem, das ist ein super Gerät. Die würde auch noch mehr Menge aushalten. Aber es ist einfach vom Arbeitsprozess her, tut sich das einfach niemand an, weil für 12 Kilo Chargen da immer 2 bis 3 Leute permanent, die dort arbeiten müssen. Wie gesagt, wenn ich eine 60 Kilo Maschine habe oder größer, dann kann ich einfach das selber mit demselben Personalbestand abwickeln. Und ja, genau.
Wie viel könnt ihr dann in der Rosau produzieren? Also im Jahr gesehen?
Erster Schritt eben ist einmal einfach nur die Röstmaschine, die wir haben, dort hinzubauen und einmal zu starten. Und ich bin jetzt schon dabei, die neue Röstanlage zu Finanzierung zu klären und einfach die Bestellung aufzugeben. Die dauert dann noch 4 bis 6 Monate eigentlich, bis die Lieferung stattfindet. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn die neue Röstanlage dann steht, da haben wir dann eine 60-Kilo-Maschine und da können wir dann tatsächlich die vierfache Menge produzieren mit demselben Aufwand im Prinzip. Oder natürlich am Anfang, sagen wir mal, so schnell werden wir jetzt auch nicht wachsen. Am Anfang werden wir halt einfach dann nicht 5 Tage die Woche rösten, sondern vielleicht einfach nur 3 oder 2 und dann erst wieder langsam aufstocken.
Seid ihr in anderen Bundesländern eigentlich auch vertreten? Weil ich nehme an, der Hauptabsatzmarkt ist höchstwahrscheinlich Tirol, auch durch die ganzen Büros, was du angesprochen hast. Aber wie stark seid ihr eigentlich außerhalb von Bundesland vertreten?
Also Gastronomie, Hotellerie ist eigentlich ausschließlich Tirol, mit ein paar Ausnahmen. Da ist uns einfach wichtig, wir wollen die Betreuung garantieren. Das heißt, wir wollen vor Ort sein, wir wollen einfach da einen Kundenkontakt haben, wir wollen auch vorbeischauen nochmal und die Maschine einstellen und so weiter und so fort. Wir wollen ja garantieren, dass am Ende der Kaffee, wenn der aus der Maschine rausläuft, auch so schmeckt, wie wir uns das vorstellen. Und da müssen wir den Gastronomen einfach ein bisschen unterstützen. Das können wir nur in Tirol. Online sind wir mittlerweile europaweit. Hauptabsatz ist natürlich Österreich und Deutschland. Aber wir verkaufen zum Teil auch nach Portugal, aber das ist jetzt eher wenig. Und was haben wir noch? Das Coffee Bike, die Eventgeschichte ist natürlich auch nur in Tirol, weil man da einfach, weil sonst wäre die Anfahrt zu lang. Office, im Office-Bereich, liefern an Business-Kunden, das ist momentan auch Fokus auf Tirol, da haben wir ein bisschen mehr schon außerhalb von Tirol, aber da haben wir sicher am meisten Potenzial auch, das ganze Deutschland, Österreich halt auszurollen.
Was mich eigentlich so verwundert hat, als wir uns kennengelernt haben 2018, da habe ich eigentlich nur dich gekannt als so quasi der Tiroler Röster oder die Kaffeebohne aus Tirol. Aber mir kommt vor, es gibt ja immer mehr Röstereien, die was halt so lokal sind. Nimmst du das aber? Also gibt es immer noch neue Marken, neue Unternehmen, neue Röstereien, die was einfach dazukommen und sich einfach versuchen. Weil mir kommt vor, du bist eigentlich am präsentesten. Also von allen Mitbewerbern, was es gibt, bist wahrscheinlich du die Nummer 1, würde ich jetzt einfach mal sagen, lokal gesehen. Nimmst du das aber, dass es einfach immer mehr Röstereien und so weiter gibt, die was nachkommen?
Ja, danke mal auf jeden Fall für die Einschätzung. Das ist natürlich unser Ziel, dass wir am präsentesten einfach sind. Ich glaube, du täuscht dich ein bisschen, weil seit wir uns kennen, du einfach ein bisschen mehr Auge drauf hast, was es gibt. Und ich glaube, am Anfang hast du einfach, du jetzt persönlich wenig mit Kaffee beschäftigt. Und jetzt, da du uns kennst, schaust du ein bisschen mehr drauf. Also ich glaube, das ist ganz ein starker Effekt. Die Röstereien, es hat eigentlich seit uns hat keine neue Rösterei gegründet, wenn man ganz ehrlich ist. Wobei der Trend für regionale Röstereien natürlich extrem stark ist. Also in Berlin gibt es an jeder Straßenecke eine eigene Rösterei. In Hamburg, in Wien mittlerweile auch schon viel besser. Gefühlt jedes zweite Kaffeehaus röstet da selber einen Kaffee. Also in Wien noch nicht, aber wie gesagt, also der Trend geht schon in die Richtung. In Tirol sind wir natürlich wie immer einfach ein bisschen langsamer. Die Röstereien, die jetzt sozusagen, die es für uns gibt, die sind vielleicht einfach noch einmal ein bisschen stärker auf diesen Regionalitätsfokus aufgestiegen, weil man einfach vor 15 Jahren hat man einfach noch nicht gesagt, man röstet regional, da hat man einfach produziert. Und da war das noch nicht so im Fokus. Jetzt ist natürlich das Ganze viel präsenter. Hey, wir rösten ja in Tirol, wir sind doch in Innsbruck, wir sind in Martens, wo auch immer. Eine kleine Rösterei, da ist der Gründer in Pension gegangen, der Gründer war das gar nicht, das war eine uralte Rösterei, der Salfa Café, der Ossi, der ist sogar in Pension gegangen. Ansonsten ist der Markt eigentlich noch immer gleich, wobei man auch sagen muss, er ist gleich gesättigt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Markt offen ist, beziehungsweise dass es einfach noch viele Kaffee-Röster braucht bei uns. Also wir haben schon ein paar. Wie gesagt, also wir sind vielleicht die präsenteste Lifestyle-Marke in dem Bereich, die so in dem Stil aufzieht, Specialty Coffee vor allem auch macht. Also was natürlich sehr, sehr wenig in Tirol noch ist, Specialty Coffee. Specialty Coffee bedeutet Rückverfolgung bis zur Farm, unterschiedliche Geschmäcker, verschiedene Aromen rausschmecken, Röstungen für Filterkaffee, für Espresso. Es gibt halt noch einfach die Röster, die einfach 4 Röstungen haben, 4 Espresso-Röstungen, italienische und das war's. Also das rutscht einfach mehr in den Fokus. Ja.
Bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Was waren so eigentlich deine größten fünf Fehler oder Fehlentscheidungen jetzt in den letzten Jahren seit Gründung?
Das ist immer die beste Frage, weil ich weiß eigentlich gar nicht, was die größten Fehler waren. Ich weiß, wir haben viele Fehler gemacht. Ich weiß, wir haben aber auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Im Nachhinein von Fehlern zu reden, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, bei fast allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, und es gibt ja 100.000 Entscheidungen, die seit der Gründung sozusagen gefallen sind, gibt's ein gut, ein schlecht und ein nicht so gut. Und beziehungsweise ein sehr gut, ein gut und ein nicht so gut. Wie auch immer es, du weißt es aber erst im Nachhinein, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und du weißt aber auch nicht, wie die andere Entscheidung gewesen war. Das heißt, im Endeffekt, wir haben uns während Corona entschieden, richtig durchzustarten und einfach Gas zu geben. So, jetzt landen wir auf der Uni, das soll man so machen, und man soll durch Krisen aktiv durchgehen und nicht sozusagen sich hinlegen und warten, bis die vorbei ist und dann wieder weitermachen. Die meisten haben es in Tirol so gemacht, sie haben einfach alles zugemacht, sind auf Urlaub gefahren oder sind einfach daheim bleiben, haben sich ein schönes Leben gemacht und haben dann wieder losgestartet. Wir haben richtig, richtig Gas gegeben. Jetzt hat uns das natürlich richtig Geld gekostet. Im Nachhinein gesehen, hätte ich es anders gemacht, hätte ich es vielleicht feiner gehabt, ich hätte es schöner gehabt, ich hätte weniger Risiko gehabt, ich hätte Förderungen kassiert, es wäre wahrscheinlich alles fein, ich sage mal angenehm gewesen. Ob wir ja jetzt da stehen würden, wo wir jetzt stehen, mit der Größe, mit dem Markennamen, mit dem, mit dem Konzept, dass wir die Farmen besucht haben und so weiter und so fort, dass wir einfach rückverfolgen, wo wir zur Farm sind, dass wir das trotz Corona, trotz den Krisen alles so haben, wüsste ich jetzt gar nicht, ob das jetzt ein großer Fehler war, im Nachhinein gesehen. Also für mich persönlich, vielleicht war es feiner gewesen so, für die Firma und für das gesamte Paket wahrscheinlich nicht. Und somit ist es für mich einfach immer schwer zu sagen, auf die fünf größten Fehler. Also hat die so gemacht, war es vielleicht dann wieder anders gekommen und wir waren in eine andere Krise reingerutscht. Also man kann es einfach nicht genau sagen. Ich finde, wir haben Fehler gemacht, definitiv, braucht man nicht bestreiten. Wahrscheinlich viele Fehler, wie viele Fehler wirklich ausschlaggebend waren, beziehungsweise ob es wirklich Fehler waren oder ob es vielleicht die bessere Option war, der bessere Fehler von zwei Auswahlmöglichkeiten, das würde ich jetzt so gar nicht kommentieren wollen. Ja.
Wie würdest du Erfolg bezeichnen oder was ist denn deine Definition von Erfolg? Wann ist Anbauen erfolgreich?
Ja, Anbauen ist erfolgreich, wenn wir die Welt erobert haben. Ne? Es nur mehr Anbauen zu begibt. Nein, gar nicht. Also ich finde, wir haben Erfolg, wir sind erfolgreich. Ich bin sehr zufrieden damit, vor allem jetzt mit dem Coffeeshop und wenn die Rösterei jetzt in Innsbruck ist, dann haben wir mal so ein schlüssiges Konzept, was für mich eigentlich so ein bisschen das in die Richtung geht, wo wir von Anfang an geplant haben. Hat durch, wie gesagt, durch die Krisen und Corona einfach auch dementsprechend ein bisschen länger gedauert wie geplant, aber ist halt so. Damit haben wir uns mittlerweile abgefunden. Ja, du kannst natürlich nach oben hin, gibt es keine Grenzen im Prinzip. Also früher habe ich immer gesagt, Erfolg, also das große Ziel ist, eine Lifestyle-Marke im deutschsprachigen Raum zu gründen, die einfach sehr, sehr bekannt ist, die einen guten Markennamen hat, die aber trotzdem noch, kleinstrukturiert einkaufen kann. Also die trotzdem noch bei kleinen Farmen, bei Familienunternehmen, die trotzdem sozusagen direkt bei der Farm einkaufen kann und nicht eben über die Börse Massenprodukte kaufen muss, sondern wo man einfach das Konzept trotzdem treu bleiben kann und trotzdem die Größe hat, wo man sagt, man hat einen guten Namen, einen guten Ruf. Widerspricht sich meiner Meinung nach nicht. Also ja, genau. Also ich wäre gern so der einer von den großen Player im deutschsprachigen Raum, der aber trotzdem transparent, nachhaltig, rückverfolgbar und so weiter ist und Specialty Coffee anbieten kann.
Die letzte Frage, Florian, was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen mag. Ja. Ja, ich finde das nur viel reden. Aber ich glaube, ihr habt schon ganz gut alles zusammengefasst. Wie gesagt, wieder der Appell an alle Kaffeetrinker da draußen. Schaut auf Qualität, schaut drauf, wo kommt der Kaffee her. Kaffee ist eine Pflanze. Kaffee ist ein Nahrungsmittel, das wächst. Das ist die Kaffeekirsche. Das muss geerntet werden. Da steckt viel Arbeit, viel Fleiß drin. Nicht bei uns, sondern halt einfach in oft dritte Weltländern, in Ländern, die weit weg von uns sind. Verschließt bitte nicht die Augen davor. Auch da geht es darum, dass man hochwertig einkauft und dass man nicht die Augen zumacht und sagt, man kauft einfach nur einen billigen Kaffee, weil es ist eh wurscht. Es ist nicht wurscht, es macht einen Unterschied, was ich einkaufe. Genauso wie wenn ich bei uns die Bio-Eier kaufe, dann setze ich einfach ein anderes Zeichen, als wenn ich die Legefabrik-Eier kaufe. Bei den Eiern macht man es schon mittlerweile, beim Fleisch auch. Warum nicht beim Kaffee? Und das wäre mir einfach wichtig, dass man auch beim Kaffee drauf schaut, dass das, wie gesagt, einfach nicht nur ein Massenprodukt sein sollte.
Da habe ich jetzt nur eine anschließende Frage. Ab wann darf man denn sagen Bio Fairtrade Kaffee? Oder ab wann ist es denn Bio? Ab wann ist es denn Fairtrade? Also was gibt es da für Kriterien, die was man eigentlich erfüllen muss? Weil mit dem Siegel werben ja einige, dass sie sagen, wir haben einen Bio Kaffee oder wir haben einen Fairtrade Kaffee. Was sind da die Auflagen, die Kriterien? Also ist Bio dann wirklich, kann man, oder gibt es auch bei Bio extreme Unterschiede zum Beispiel?
Also wir haben Bio-Produkte im Sortiment, Fairtrade haben wir definitiv nicht, bewusst nicht. Also wenn du mal in Äthiopien warst, auf einer Farm warst und dort einfach dir das einmal anschaust, wie die Leute dort leben, wie die Leute dort arbeiten, wie das Ganze strukturiert ist, du fährst da stundenlang wirklich durch den Dschungel irgendwo hin und dann bist du in einem ganz kleinen Dorf, wo gefühlt das ganze Dorf eigentlich von der Farm abhängig ist, wo alle von der einen Farm arbeiten. Das ist in dem Fall jetzt eine Biofarm. Wir waren dort, wir haben gesehen, okay, da wächst Unkraut. Das ist jetzt nicht so, dass da alles plain ist, so wie es halt oft bei anderen Farmen ist. Ich sage mal so, du kannst, also bei uns Bio funktioniert wahrscheinlich schon sehr gut. Dort würde ich mir jetzt einfach nicht trauen, dass es zu sagen, ob es funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wir sind dort hingegangen und du gibst den Leuten $1 und die sind zufrieden. Und die sagen Danke, bedanken sich und gehen dann weg und sind total happy, dass sie $1 gekriegt haben. Also $1 ist schon sehr viel. Wir haben dann irgendwann nur mehr das Geld gewechselt und haben dann nur mehr 10 Cent verteilt. Das heißt, wenn ich da einen Kontrolleur jetzt, blöd gesagt, 100 Euro in die Hand drücke, ich weiß nicht, ob der jetzt dann irgendwie da genau schaut, ob das jetzt Bio ist oder nicht. Also dem traue ich einfach noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur Siegel ist einfach mir zu wenig. Ich finde, man muss einfach selber hinschauen und selber hinfahren können. Es muss offen sein, wo das ist und was da los ist. Und das ist eigentlich für mich der einzige Faktor, wie das im Endeffekt in eine richtige Richtung gehen kann. Und angenommen, Äthiopien öffnet sich als sehr, sehr touristisches Land und jeder fährt nach Äthiopien, wie sie heute nach Thailand fahren. In Thailand gibt es ja auch schon im Norden oben die Kaffeeplantagen, das ist richtig touristisch, da fahren permanent, da sind richtige Touristenmassen, die da sich die Farmen anschauen. Wenn es in Äthiopien auch passiert, dann traut sich da niemand, irgendwelche Kinder arbeiten zu lassen, weil das sieht man dann halt. Also so sage ich, je offener, desto besser. Und nur wenn man nicht weiß, wo der Kaffee herkommt, und das weiß ich oft bei Bio-Cafés nicht, das weiß ich oft bei Fairtrade-Cafés genauso nicht. Und dann kann natürlich im Hintergrund Schindluder getrieben werden, was wir nie erfahren. Und da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, was die reinen Siegel angeht.
Deswegen habt ihr die volle Transparenz.
Genau, wir versuchen es über die volle Transparenz. Auch wir können es nicht garantieren zu 1000%. Das Einzige, was wir machen können, wir können zumindest persönlich hinfahren und es anschauen. Wir können die Koordinaten preisgeben, wo das ist. Und wie gesagt, Bio haben wir schon als Siegel, einfach weil es viele auch, weil es der Markt auch gern verlangt. Wir werden natürlich auch kontrolliert. Wir in der Rösterei müssen da kontrolliert werden. Das ist ja alles in Ordnung. Bei uns funktioniert das ja alles. Also bei uns kann man halt einfach nicht einen Kontrolleur mit 100 Euro bestechen. Du, macht da keine. Blöd gesagt. Aber was jetzt eigentlich auf der Erfahrung genau passiert, das kontrolliert, also das Bio-Siegel wird schon kontrollieren, aber wie genau die das kontrollieren und wie gut das wirklich ist, also weiß ich nicht genau.
Ja gut, spannende Anekdote am Ende. Also ich glaube, man kann da auf euch relativ gut vertrauen, wie du gesagt hast. Ich bin da jetzt einmal zufällig darauf gestoßen, eben weil wenn man weiß ja nicht, was sind jetzt die Kriterien, und dann ist es ja umso besser, dass man da mal ein bisschen einen Bezugspunkt dazu hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in 2 Jahren mal wieder hören. Ja? Also da schauen wir mal, wie viele Kaffeehäuser es dann gibt und wie viele Tonnen dann geröstet werden und dass es dann dazwischen für Krisen gegeben hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefreut und dir und euch weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Danke.